Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Filmsprech. Und heute ein besonderer Gast dabei, der Tim Prindlov. Hallo Tim.
Hallo Max Schneider.
Wie geht's dir?
Och, den Umständen entsprechend gut.
Ja, wir sollten vielleicht kurz das Datum der Aufnahme erwähnen. Das ist der 22. März 2020 und ja, wenn ihr diese Episode hoffentlich in ferner Zukunft hört, dann...
Das waren die ersten Tage der Apokalypse.
Genau. Dann, ja, gehört ihr vielleicht zu den glücklichen Überlebenden oder so? Naja, mal gucken.
Ja.
Wer dich schon kennt und deine Podcasts verfolgt, der kann sich vielleicht denken, um welchen Film es heute geht. Aber vielleicht nochmal zu dir für alle, die ja entweder aus einer anderen Podcast-Bubble kommen oder die ja das.
Oder aus gar keiner Podcast-Bubble.
Genau, aus gar keiner kommen und das Ganze jetzt gerade so für sich entdecken. Du ja, bist einer der am längsten Podcastenden, kann man so sagen. Du hast beim Chaos Radio schon gepodcastet oder Podcast gemacht, als es noch gar nicht so hieß. Kann man so sagen?
Sagen wir mal so, wir haben Radiosendungen gemacht, die sich schon 10 Jahre vor Podcast wie Podcast angehört haben.
Mhm. Da kann man auch noch einige nachhören. Noch.
Alle. Ja, fast alle. Bis auf die ersten 10. Da war uns ehrlich gesagt die Dauerhaftigkeit dieses Projekts noch nicht so richtig klar und da waren wir nachlässig und dafür hasse ich mich bis heute.
Das glaube ich dir. Ja, das so ähnliche Gedanken habe ich immer, wenn ich höre, dass die alten Bänder mit den Doctor Who Episoden irgendwie mal verbrannt wurden, weil das irgendwie das Lagern schwierig war oder irgendwie sowas.
Ja, man kann da nicht genug Datenpflege betreiben. Also das ist, ich habe auch leider meine meine Rohdatenaufzeichnungen und Singletrack-Aufzeichnungen meiner Podcasts, die ich eigentlich von Anfang an als Singletrack aufgenommen, also als Multitrack aufgenommen habe, also jede Spur einzeln aufgenommen habe, habe ich leider auch nicht dauerhaft archiviert und das ärgert mich auch extrem, zumal ich damals noch so die bekloppte Eigenschaft hatte, Hintergrundmusik einzuspielen, was wirklich eine Schnapsidee war. Aber das waren halt auch Zeiten, wo man einfach experimentiert hat und noch gar nicht so klar war, was am Ende eigentlich in der Essenz übrig bleiben wird. Naja, ist halt so, aber stimmt schon. Also ich bin auf jeden Fall lange dabei. Ich habe Podcasts früh gemocht und früh dann großen Wert drin gesehen und freue mich eigentlich recht behalten zu haben in der Hinsicht, gerade in der aktuellen Corona-Apokalypse, da steht dann sogar die Bundeskanzlerin vor dem Mikrofon und sagt, man soll doch mal der Oma einen Podcast aufnehmen. Also mehr Ritterschlag geht jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ja, die Apokalypse und die Dystopien, das ist dann wohl auch unser Thema heute so ein bisschen, ne?
Ja, genau. Ich habe mich völlig unbereitet auf den Film Brasil gestürzt, über den wir heute sprechen. Und hatte dich schon sprechen hören darüber in diversen Ausgaben Freakshow-Mobermax. Du hast, glaube ich, auch erzählt, dass du das erste Mal, nachdem du den Film gesehen hast, instant wieder ins Kino gerannt bist und den nochmal geguckt hast, war das richtig?
Mhm.
Ja, und auch immer wieder irgendwie kam das mal als Thema auf und also, okay, es scheint schon irgendwie ein besonderer Film zu sein und dem kann ich soweit schon mal zustimmen. Das spiegelt sich so auch so in so ja den meisten Bewertungen irgendwie wieder. Und hab mir dann den Film gestern bzw. heute angeguckt und war dann erstmal überrascht aufgrund der Länge, So 2 Stunden 22 Minuten ist die ja Originalfassung, kann man sagen, ja, ne? Und der Film ist von 1985. Regie geführt hat Terry Gilliam und in der Hauptrolle ist Jonathan Pryce, den man vielleicht am ehesten kennt aus Game of Thrones vielleicht zuletzt oder Die zwei Päpste oder ja, bei Game of bei Flucht der Karibik hat er den Vater von Elizabeth Swann gespielt und ja, sonst mal.
Echt, bei Game of Thrones ist der auch dabei?
Ja, der hohe Spatz.
Ah, okay, ja, das habe ich mir leider, ich habe mal so, glaube ich, die ersten paar Folgen angeschaut, als noch nicht alles veröffentlicht war. Ich habe mir irgendwann mal geschworen, wenn ich mir so Fernsehserien anschaue, dann fange ich immer erst an, wenn die vorbei sind und man dann wirklich, wenn man in so einen Modus verfällt mit, oh mein Gott, jetzt muss ich mir aber alles anschauen, dann auch alles da ist. Und man dann nicht irgendwie so dann irgendwann in so einem Wochen- oder Wochen-Monats-Rhythmus ja. warten muss und so, das ist nicht mein Ding. Ja, Jonathan Pryce ist damals sicherlich den wenigsten bekannt gewesen und wenn ich das richtig sehe, bis dahin auch im Wesentlichen als Shakespeare-Schauspieler bekannt gewesen. Hm. Und ist von daher nicht unbedingt so der typische Movie-Held. Und von daher schon eine bemerkenswerte Wahl von Terry Gilliam, aber mit Abstand nicht die einzige bemerkenswerte Wahl, denn ich finde, der Cast dieses Films kann sich sehen lassen.
Ja, wir haben dann noch Robert De Niro.
Genau.
Ian Holm, der ja die meisten wahrscheinlich bekannt ist als Bilbo aus der Herr der Ringe-Trilogie.
Mhm.
Oder aus dem fünften Element als den Priester. Und Bob Hoskins. Und
ja. Der ist ja schon gestorben, merke ich gerade.
Ja, das sehe ich auch gerade.
Ja, toller Typ.
Und ja, noch so ein paar andere bekannte Gesichter, wo ich die Namen nicht ganz so zuordnen konnte.
Naja, also wenn man auf jeden Fall nennen muss, also Terry Gilliam ist ja nun einer der 5 Pythons.
Mhm.
6 Pythons. Und ein weiterer Python, der hier auch mit dabei ist, ist Michael Palin. Der auch schon immer so ein bisschen mein heimlicher Liebling war bei den Pythons. Weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, ich finde die alle geil.
Ja.
Ja, also weil es ist schwierig, irgendjemand am besten zu finden. So, aber ich denke, wenn die Leute über Monty Python nachdenken, dann ist, glaube ich, Michael Palin bei den meisten sicherlich nicht in der Top 3, die man so nennen würde. Ja, also John Cleese ist natürlich mit Abstand der bekannteste.
Ja.
Und Eric Idle würde ich vermuten, ist dann so auf Platz 2 und je nachdem, wo man so seine Aufmerksamkeit hat oder was man sonst noch so mag, ist natürlich im Nachgang auch Terry Gilliam selber vor allem als Filmregisseur extrem bekannt geworden, weil Brasil war, glaube ich, sein erstes richtiges Werk. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob er schon mal vorher einen anderen Film gemacht hat. Ich schaue mal kurz hier in seine Filmografie. Ach, der hat ja ganz früh angefangen, ne? Aber der hat ja bei Ritter der Kokosnuss schon mit Regie geführt. Dann gab's Jabberwocky, auch so ein Film mit viel Wahnsinn und viel Python-Leuten dabei. Und dann hat er das Drehbuch gemacht für Das Leben des Brian. Dann gibt's auch noch Time Bandits. Das ist auch ein total irrer Film, wo auch schon Michael Palin mit ihm zusammen das Drehbuch gemacht hat. Und ich glaube, da spielte auch Ian Holm mit, da spielt John Cleese mit, Sean Connery spielte da mit, Michael Palin natürlich selber auch die Catherine Helmond, die hier bei Brasil dabei ist, war da schon dabei. Also das ist sozusagen auch schon so eine Crew, die sich gefunden und immer wieder getroffen hat. Sinn des Lebens hat er mitgemacht und ja, und dann eben 85 Brasil. Und später, was sicherlich viele Leute dann noch kennen, hat er eine ganze Reihe von wirklich hervorragenden Filmen gemacht. König der Fischer, 12 Monkeys, Fear and Loathing in Las Vegas. Also, das ist schon ein irrer Typ so. Und als einziger Amerikaner in der Truppe stach er natürlich sowieso heraus. Ne? Aber Michael Palin wiederum, finde ich, mochte ich in seiner ganzen Art und Natur immer sehr. Ich mag seinen speziellen, spezifischen Humor, der halt so eine Schattierung in diesem Python-Geflecht ist, aber er hat auch selber, also auch Michael Palin hat Filme gemacht, der Missionar ist zum Beispiel auch ein ganz hervorragender Film, den er gemacht hat, den vielleicht nicht so viele Leute kennen. Und ja, also das ist auf jeden Fall jemand, den man hier noch erwähnen muss. Ja.
Ja.
So viel zum Cast.
Genau. Wenn du so erzählt hast, fiel mir ein, eine Begegnung, die ich mal beim Warten auf eine S-Bahn hatte, wo so 4-5 Leute mit Mönchskutte über den Bahnsteig liefen auf der anderen Seite und sich so Bretter vor den Kopf hauten und irgendwas murmelten. Und ich eine Weile gebraucht habe, um die Referenz zu machen. Hä, was? Und hab das so getwittert und dachte so, hä, was? Hab ich was verpasst? das war, glaube ich, aus Die Ritter der Kokosnuss, ne, oder?
Mhm, genau.
Ja. Und ja, wie gesagt, das ist ja John Cleese für die meisten der bekannteste von Monty Pythons.
Aber ich muss, also wenn ich mich richtig erinnere, kannte ich das Python-Universum zu dem Zeitpunkt nicht, als ich auf Brasil gestoßen bin. Also ich war da sozusagen, ich habe mir nicht den Film angeguckt, weil da jetzt die Leute mitgespielt haben, die mitgespielt haben. In Brasil bin ich eigentlich mehr oder weniger so hineingeraten. In einer Phase meines Lebens, wo ich eifriger Kinogänger war.
Mhm. Ja, ich bin bisher immer sehr wählerischer Kinogänger gewesen und nur so bei so ja Sachen, wo ich definitiv wusste, den will ich jetzt im Kino sehen oder ja, irgendwas, was mich so angestachelt hat, und hab jetzt seit 2 Jahren eine Kinoflatrate bei UCI, nennt sich UCI Unlimited Card, wo du für einen Monatsbeitrag so viel Filme gucken kannst, wie du willst. Und auch schon fast alle Zuschläge irgendwie drinne. Und andere Bekannte aus meiner Twitter-Timeline, der ist auch darauf gestoßen und der nutzt das intensiv und guckt sich ja fast alles an. Und ja, ich hab's jetzt noch nie so intensiv genutzt, hab aber öfter mal dann irgendwie Sachen geguckt, wo ich dann vielleicht nicht so entschieden war, oder man guckt dann mal eher Sachen nochmal, weil es so gut auf der großen Leinwand wirkt. Und ja, wie bist du zu Brasil gestoßen, oder was genau hat dich auf den Film aufmerksam gemacht?
Das kann ich dir nicht mehr genau sagen, was mich auf diesen Film aufmerksam gemacht hat. Aber ich war so in den 80ern, wie schon gesagt, eifriger Kinogast, und das hat auch ein bisschen was mit meiner damaligen Heimatstadt zu tun. Das war Hannover. Denn ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Hannover ist ja quasi so der Ort der Kinorevolution in den 80er Jahren gewesen in Deutschland. Ist dir das bewusst?
Nee, ist mir jetzt neu.
Also es gab ja in den 70er Jahren gab es ja diese Entwicklung, dass die Videorekorder kamen. Also Ende der 70er kam VHS auf, dann gab es halt noch eine Weile diesen technologischen Battle da mit Betamax, aber VHS hat halt gewonnen, und das war natürlich das Ding. Ne? Also alle Leute haben sich dann irgendwie diese Videorekorder gekauft, das waren halt damals noch so Geräte von der Größe eines, was ist denn da der passende Vergleich, eines Wäschekorbs, ja. Vielleicht, ja. flacher Wäschekorb, also aufwendige Mechanik und klar, ne, Elektronik war natürlich noch nicht so weit. Trotz alledem waren die Geräte dann irgendwann halbwegs erschwinglich. Und das war dann, das führte dann zu so einem Schock, weil die Leute dann quasi die Gelegenheit wahrgenommen haben, sich doch die recht zahlreichen Filme, die so im Fernsehen liefen, aufzunehmen und dann eben anzuschauen und auch immer wieder anzuschauen. Mhm. Und das hat dann eine erhebliche Delle erzeugt im Kinowesen. Und viele wähnten sozusagen das Kino dem Untergang geweiht. Ja, weil klar, so das alte, ehrwürdige, große Kino, also damals war ja in Deutschland, gab es halt noch diese ganzen großen Kinopaläste mit sehr vielen Sitzen, große Leinwand, große Sitzplatzzahl. Und normalerweise war auch ein Kino ein Ort, eine Leinwand, ein Raum. Das war das typische Kino. Ja, also dieses, es gibt da mehrere Kinosäle-Ding, war eigentlich die Ausnahme, wenn das überhaupt irgendwo so war. Das weiß nicht mehr so ganz genau. Es gab, glaube ich, ein paar Kinos, die hatten dann tatsächlich noch einen kleinen Saal oder irgendwie sowas. Ja, aber Kinos waren eher sowas wie Theater. Und hatten halt diesen einen Ort. Und die waren dann sozusagen auch darauf angewiesen, immer die Filme, die halt jetzt groß angesagt waren, vielen Leuten zu zeigen, so funktioniert ihr Businessmodell. Und dann kam halt diese Videogeräte-Delle. Und auf einmal rechneten sich die alle nicht mehr so richtig. Und viele bekamen dann kalte Füße oder eben zumindest hat ihr Businessmodell nicht mehr so richtig funktioniert. Und das führte dann in der Folge dazu, dass eben viele Kinos zugemacht haben. Und die Kinos, die nicht so gemacht haben, haben sich dann halt gerettet in diese Verschachtelung, haben dann teilweise die großen Räume in viele kleine umgebaut und dann hat's halt diese kleinen Hamsterboxen, wo dann, was weiß ich, nur noch 20, 30 Leute drin waren, kleine Leinwand und dementsprechend unattraktiv wurde das Kino dadurch auch. Und das hatte halt eigentlich genau den gegenteiligen Effekt, weil die Leute halt dann eben nicht mehr gesehen haben, was jetzt eigentlich so besonders daran ist, weil bevor ich mich in so eine bekloppte Hamsterbox da reinsetze, dann kann ich auch gleich zu Hause irgendwie Video gucken. Das hat halt einfach überhaupt nicht funktioniert. Und mitten in dieses Kinosterben rein kam dann Hans-Joachim Flebbe, ein Name, den man eigentlich kennen sollte. Ich greife mal vorweg, er war dann später der Gründer der Cinemax-Serie, also der ersten Multiplex-Kinos, die es in Deutschland gab. Und ist mittlerweile ist er, glaube ich, raus aus dem Business, aber hat das irgendwie, weiß nicht, alles verkauft oder sich zurückgezogen, keine Ahnung. Und der hat halt in Hannover das Apollo-Kino, da war er Programmgestalter. Und das Apollo-Kino ist eins von den Kinos in Hannover, die eben schon immer besonderes Programm gemacht haben. Die sogenannten Programmkinos. Also die Kinos, die nicht so quasi einen Tag vorher Bescheid gesagt haben, was jetzt in der nächsten Woche läuft und dann rennen die Leute dahin und dann kommt der Blockbuster und so weiter, sondern es gab in der Regel eine mindestens einen Monat vorausgehende Planung, wann zu welcher Uhrzeit quasi welcher Film läuft und eben auch ganz ungewöhnlich liefen dann eben über den Tag verteilt eben mehrere unterschiedliche Filme. Manche Filme liefen einmal die Woche, manche liefen nur einmal überhaupt in diesem Monat oder vielleicht zwei, drei Termine pro Film. Also alles war extrem abgestuft darauf hin, wie viel Nachfrage dieser Film voraussichtlich haben wird. Aber man hat sich eben auch gemüht, Filme richtig zu kuratieren, Wissen darüber zu haben und Filme aus dem Pool auszuwählen, die wirklich besonders waren. Und das hat dann ganz gut funktioniert, weil das war eigentlich die richtige Antwort auf dieses Kinosterben, wo die ganzen Besitzer der Meinung waren, man muss immer trashiger und immer billiger werden, ja, womit sie sich dann diese Leute eigentlich total vergrault haben. Und Flebbe ist es damals gelungen, diesen Zauber des Kinos wachzuhalten, indem er eben gesagt hat, nee, wir gehen genau den anderen Weg. Wir machen unsere Kinos gemütlich, wir bauen da richtige Sitze rein, wir machen das nett. Also alles das, was man heutzutage eigentlich auch mit Kino wieder verbindet, was aber also Ende der 70er Jahre komplett verloren gegangen war, auch noch Anfang der 80er Jahre. Und hat dann Schritt für Schritt Kinos aufgekauft, die dann eben alle verkauft wurden in so einem Panic Buy, so mit, ja, das rechnet sich ja hier alles gar nicht. Das ging dann vor allem los mit dem damals dem Kinos am Raschplatz, da hat er 77 irgendwie zugeschlagen. Raschplatz, muss man sagen, ist so ein Platz direkt hinterm Hauptbahnhof in Hannover, also sehr zentral. Alles relativ kleine Kinos, das waren dann irgendwie so drei Kinos, die aber alle super nice ausgestattet waren. Es war gemütlich und vor allem gab es halt dieses Programmheft. Und da war ich total verknallt drin. Und ich habe mir immer dieses Programmheft geholt. Filmtipps hieß das. Und einfach dieses pralle Angebot an wirklich geilen Filmen. Gepaart auch noch mit Kultfilmen, die nur dort liefen. Also es wurden da einfach ein paar Filme gezeigt, die einfach, also erstmal die allermeisten Filme dort konntest du nirgendwo sehen. Und dann gab es auch noch so ein paar Filme, die liefen in diesen Kinos über Jahre, mehrere Jahre. Also allerbeste Beispiel, und ich glaube, das war auch von den Filmen, die überhaupt so diesen Kultstatus hatten, der absolute Kultfilm, den kannst du gerne hier auch nochmal aufgreifen. Weiß nicht, ob du den kennst, das ist Diva von Jean-Jacques Benet. Fantastischer Film, der im Kinos an Raschplatz, ich glaube, einmal im Monat gezeigt wurde. Und der lief, weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber mindestens 10 oder 15 Jahre lang. Muss ich mal vorstellen. Derselbe Film, jeden Monat, einmal im Monat in diesem Kino und es war immer voll. Ja, es war immer so, die Leute kamen schon an und so, ja, geil. Diva gucken. Das gehört, weil das einfach so ein Film ist. Du kennst ihn nicht, ne, oder?
Nee, ich glaube nicht, nee. Also sagt mir auch was, aber...
Ja, super Film, auch super... Entschuldigung, wir sind immer noch nicht bei Brasil, ja, aber du wolltest es ja wissen, ne?
Ja.
Aber das gehört alles so ein bisschen dazu. Auch, glaube ich, wie auch Brasil auf mich gewirkt hat. Diva ist halt ein Film, der sich lustigerweise schon sehr zukunftsorientiert mit dem Thema Copyright auseinandergesetzt hat. Ja, und es ist halt so ein Film in Paris, so ein Postbote ist großer Fan von so einer Opernsängerin und geht dann immer zu ihren Konzerten und sie singt irgendwie, sie ist die Diva und der Film fängt schon an mit so einer Arie und da läuft einem schon ein kalter Schauer über den Rücken. Und dann nimmt er irgendwie dieses Konzert auf, illegal, ja. Und der ganze Film ist dann so ein Krimi rund um diese Aufnahme, ja. Fantastischer, großartiger Film. Und ich sag deswegen fantastisch, weil das einfach was für die Sinne ist, ja. Und weil das so ein Film ist, wo man einfach das Gefühl wie unter so eine warme Decke krabbelt, so. Und das hat die Leute immer wieder in dieses Kino gezogen. So dass sich da eben auch eine Community herumgebildet hat. Gar nicht mal so, dass man jetzt immer so viele Freunde getroffen hätte oder so, das mag für manche Leute gegolten haben, für mich jetzt ein bisschen weniger, ich fand einfach nur das Angebot interessant, weil ich wusste einfach, in 90% der Fälle, Filme, die da laufen, sind geil. Ja, also einfach, da war einfach kein oder wen, also gut, klar, vielleicht mag man mal manchmal was nicht, ja, aber die Filme hatten alle Hand und Fuß, Handwerk. Das war nicht so Trash. Also du hast einfach kein Trash, kein billigen Scheiß, kein tumpen Quatsch gesehen, sondern es war einfach was für Menschen, die irgendwie geistreich unterhalten werden wollten und da traf man sich halt da. Naja, mit der Zeit hat er immer mehr Kinos aufgekauft und ich war einfach in diesem, ja, in dem Film sozusagen. Also ich habe einfach oft immer irgendwie geguckt, was läuft und wenn was Neues da war, habe ich mir das angeschaut. Und naja, und dann irgendwann 85 muss es gewesen sein, 86, weiß nicht mehr ganz genau, wann ist Brasil in Deutschland rausgekommen. Also Film ist ja von 85, Aber ich glaube, in Deutschland mag das dann auch erst 86 gewesen sein.
Er hatte Premiere, oder wurde erstmals in Deutschland auf der Berlinale 85 gezeigt.
Das dürfte dann Mitte des Jahres gewesen sein, oder Februar. War es da schon im Februar?
Februar schon, ja.
Ja gut, aber bis er ins Kino
regulär
kam,
wahrscheinlich
ja
später,
noch.
Ja.
Also weiß ich nicht mehr, ob das jetzt 85 oder 86 ist, ja eigentlich auch völlig egal. Ich bin einfach in diesen Film rein, ohne groß zu wissen, was auf mich zukommt. Und ich fühlte mich, ich kam raus und ich fühlte mich wie vom LKW überfahren. Es war einfach, war einfach ein positiver Schock für mich, weil einerseits ist ja Brasil quasi eine Adaption des Buches 1984. Also er schildert eine dystopische Welt, so eben wie sie auch von George Orwell in dem Buch 1984 geschildert wird. Und man sieht sozusagen diesen Wahnwitz des an sich selbst erstickenden Systems live und das Ganze mit einer fulminanten Darreichung, aber eben auch mit einem Humor und einem ganz bissigen Witz und einer krassen Überzeichnung mit brillanten Charakteren und eben auch mit brillanten Schauspielern, die ins Leben rufen. Und ist sich halt auch nicht so schade, diese Dystopie wirklich gnadenlos bis zum Ende durchzuziehen und nicht groß mit Happy End einen zu vergewaltigen. Und das hat mich einfach schwer atmen lassen. Also es war einfach, für mich war das einfach eine Erweckung. Es war einfach so ein, es passte halt einfach auch in die Zeit. Ne? Die 80er Jahre sind ja einfach geprägt gewesen von diesem ganzen Ost-West-Konflikt und diesem so morgen kommt der Atomkrieg und wir werden alle sterben. Das ist ja so ein Gefühl, jetzt die Corona-Krise, in der wir uns jetzt sozusagen mittendrin befindet, kommt das erste Mal wieder, habe ich so den Eindruck.
Ja.
Also so ein kollektives Gefühl, so ein ermattendes Gefühl einer allgemeinen Bedrohungslage, die man nicht genau einschätzen kann, wo man nicht genau weiß, trifft mich das jetzt oder nicht, aber auch so eine gewisse Hilflosigkeit, dass man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was man da eigentlich gegen tun kann. Und was irgendwie alle betrifft. Und das ist natürlich immer etwas, was eine Jugendgeneration nochmal ganz anders prägt als so die Älteren, ja, die das ja irgendwie mit einer gewissen, ja, also im Idealfall mit einer gewissen Rationalität wahrnehmen. Ja, wir spüren das auch, ne? Aber stell dir mal vor, du bist halt jetzt 16, 14, irgendwas. Kriegst es einfach voll mit, ja. Du willst jetzt gerade in dein Leben starten. So, ja, geil, Party, der Sommer kommt, anything goes, die große Freiheit, dein Leben liegt vor dir. Und dann so, Corona-Alarm, so, alle in die Bunker.
Ja, viele schreiben auch so in den sozialen Medien, ungefähr so muss es sich irgendwie angefühlt haben nach dem Unfall in Tschernobyl.
Auch ein guter Vergleich, das stimmt, also auch... Stimmt, Tschernobyl war dann der nächste Schlag. Ne? Also die 80er waren ja gepflastert mit solchen Ereignissen. Und 84 war halt einfach schon immer so dieses Leitmotiv, so dieses so, ja, Orwell hat es vorhergesagt, wir werden alle sterben und wir werden irgendwie in so einer völlig in ihrer eigenen Bürokratie verfressenden totalen Überwachungsstaat-Simulation festgehalten. Und dann kam halt Terry Gilliam und hat gesagt so, okay, dann malen wir das doch mal an eine Wand, an eine Leinwand und gucken mal, wie es denn da abgeht. Irre. So, und das war einfach sozusagen diese Summe, das war der Grund, warum mich dieser Film so berührt hat auf so vielen Ebenen einfach, ne, weil er an sich als Film gut ist, aber weil er eben auch den Nerv der Zeit getroffen hat und eben einen irre macht, weil er auf der einen Seite so mega dystopisch ist, aber auf der anderen Seite einfach unglaublich unterhaltsam. Das gelingt nicht jedem, denke ich.
Ja, das habe ich auch festgestellt, also so den ganzen dystopischen Setting, immer wieder irgendwelche witzigen Szenen, die auch ja so den typischen britischen Humor daherkommen. Ich glaube, es war so ganz gegen Schluss, da war das Tuttle, der da von den Zeitungsfetzen irgendwie aufgehalten wird und immer mehr eben ins Gesicht fliegen und irgendwann seinen ganzen Körper bedecken und sich darin auflöst, so.
Also gegen Ende des Films hat man ja als Zuschauer auch Schwierigkeiten, überhaupt noch zu verstehen, ob man jetzt gerade den weiteren Verlauf des Filmes oder irgendeine weitere Traumsequenz-Metaebene durchlebt. Mhm. Ja, also man wird die ganze Zeit, ich würde nicht sagen im Unklaren gelassen, aber die Ebenen wechseln halt am laufenden Meter, dass man eben auch irgendwann gar nicht mehr so richtig greifen kann, so okay, ist das jetzt der Verlauf des Films? Oder ist das jetzt gerade wieder irgend so eine Metasequenz, die hier reingesetzt ist und das ist jetzt eigentlich gar nicht echt, sondern das ist irgendwie gleich wacht wieder irgendjemand auf und dann ist es das, ne? Man, das, der Film übertreibt es nicht damit und ist auch jetzt nicht der eigentliche Twist in dem Film, so wie bei Inception oder so, wo du dann immer wieder so von Metaebene zu Metaebene durchgereicht wirst. Aber es ist auf jeden Fall ein Element, was noch mit drin ist und dieses ganze, wir sind nur ein Rad im Getriebe des gesamten Systems, was uns irgendwie knechtet und nicht glücklich sein lässt. Und man versucht irgendwie sein Leben zu leben, aber man rennt halt immer wieder gegen irgendwelche Wände. Das kommt halt an vielen Stellen irgendwie hervor, ne? Und auch so dieser Wahnwitz, diese überzeichnete, vorgelebte, durch die Medien vorgelebte Fröhlichkeit mit wie toll doch einfach alles ist, während da drunter halt eigentlich alles scheiße ist.
Was wäre, ich weiß nicht, wie, ob du die Serie MASH kennst, wie du sie irgendwie verfolgt hast.
Das ist diese Militär, diese Vietnam-Geschichte oder?
Genau, ich das jetzt gerade. Mobiles Ärztekrankenhaus im Vietnamkrieg, ja.
Genau.
Beziehungsweise Koreakrieg, nicht Vietnam.
Koreakrieg, okay. Das gibt es ja als Film und als Fernsehserie.
Genau. Die Fernsehserie war etwas erfolgreicher und lief dann auch länger als der Krieg, in dem sie spielte. Und da gibt es eine Folge, die auch Tuttle heißt. Und da geht es jetzt gar nicht mehr, wie sie dazu kommen. Aber da gibt's dann irgendwie, sagt Hawkeye dann plötzlich immer, ja, das war Tuttle, so. Und ja, ist denn Tuttle? Und dann erklärt er irgendwie seinem besten Kumpel so, ja, das war früher, war das schon Fantasiefreund von mir, egal was ich anstellte, Tuttle war schuld. Und dann stolpern sie so von einem Missverständnis ins andere, bis irgendwie Gelder abhanden kommen und dann, und dann sind sie irgendwann gezwungen, quasi den echten Tuttle zu präsentieren. Dann bringt Hawkeye einfach ein paar Army-Klamotten und gefälschte Markenplakette. Und ja, er ist gerade in einem heldenhaften Akt gestorben. Und existierte quasi gar nicht. Und bei Brasilien ist es ja so ähnlich, dass man den Harry Tuttle irgendwie fast bis zum Schluss ja gar nicht zu Gesicht bekommt. Dem es irgendwie die ganze Zeit geht und das erinnerte mich auch daran.
Wie ist eigentlich das Konzept dieses Podcasts? Gehst du davon aus, dass jetzt alle, die diese Folge hören, den Film schon gesehen haben sollten und wir befinden uns jetzt in so einer gemeinsamen Nachbesprechung oder sind wir jetzt die ganze Zeit in Spoiler gefahren? Dann kann man ja über diesen Film ja nicht so richtig reden.
Ja, genau, also es empfiehlt sich jetzt schon für das Lauschen des Podcasts, den Film gesehen zu haben. Wenn ihr es jetzt noch nicht getan habt, dann könnt ihr jetzt die
spätestens jetzt
Podcast-Episode an dieser Stelle kurz unterbrechen und klickt dann auf Amazon Prime Video diesen Film an, da kann man nämlich den derzeit gucken, in der richtigen Fassung auch und Wahrscheinlich eher.
Sollte man vielleicht mal kurz zu dieser richtigen Fassung mal was sagen.
Ja,
ne?
Genau.
Weil wie so einige Filme damals das ähnliche Schicksal gab es ja für Blade Runner. Ja, dass sozusagen der Film gemacht wurde. Und dann so der Filmverleih so, oh nee, ey, das hier ist uns aber echt mal zu dystopisch und so, und wo ist denn hier das Happy End? Mhm. Ne? Und die dann halt irgendwie so lange an diesem rumschneiden, bis das halt einfach alles nur noch scheiße ist und versuchen damit irgendwie in diesem merkwürdigen Film- und Videomarkt glücklich zu werden. Und Brasil hatte wohl ein ähnliches Drama zu durchleben. Also es gibt definitiv die lange Version, ein bisschen Unklarheit jetzt darüber, wie lang die ist, aber auf jeden Fall über 2 Stunden.
Ja.
142 oder 136 Minuten, irgendwie sowas. Und da ist dann irgendwie alles drin. Ja, was ist denn der Film eigentlich? Ich weiß nicht, möchtest du da jetzt so von vorne nach hinten durchmarschieren oder was? Reicht dir das jetzt auch erstmal als Einstieg, wie ich zu dem Film gekommen bin? Ja.
Ja, genau. Ja, was ist der für, also, vieles, was man so gesehen hat, so von, also das, so könnte die Zukunft aussehen, das fühlte sich schon so an, so, Checkliste, kann man abarbeiten. Was davon haben wir jetzt schon so grob? Was ich irgendwie ganz putzig fand, waren diese, ja, Fernseher ohne Verpackung sozusagen, also die, nur irgendwie die kleine Bildröhre, irgendwie halt ein bisschen Rahmen und aber halt nicht das riesige Gehäuse drumherum, was alle irgendwie so da zu hängen hatten und quasi an die jetzigen Monitore, die wir so haben, so ein bisschen erinnert auch.
Ja, eine ganz andere Ästhetik, als man das gemeinhin mit Computern vorher so gehabt hat, was sich natürlich sehr viel mehr so an diesen beigen Streamlined-Kisten orientiert hat, ne? Also ja. Auch 2001 und so weiter hat ja irgendwie die Computer sehr viel futuristischer aussehen lassen. Und hier waren halt alle Computer eigentlich nichts anderes als so Schreibmaschine mit Glubschauer.
Mhm.
Ich glaube, auch das ist etwas, was mich natürlich als Nerd damals extrem angesprochen hat, weil die Maschinen waren einfach so nackte, rohe Maschinen. So, alle hatten Drucker drin, irgendwie, man konnte mal auf eine Taste drücken und ritz, schnell mal was ausdrucken. Insofern waren sie auch extrem praktisch. Aber sie waren halt irgendwie nicht designt und überhaupt war halt alles sehr, sah auch alles irgendwie sehr zerbrechlich aus. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum der Film eigentlich am Anfang so ins Rollen kommt mit der Battle-Tattle Konfusion,
mhm.
Ja, wo sich ja der Film quasi mit hochzieht, dass einfach dieser gelangweilte Typ da in seinem Büro sitzt und sich dann von so einer Fliege genervt fühlt und der halt irgendwie mit einer zusammengerollten Zeitung hinterher steigt und wie es eben so ist, irgendwann das Ding oben an der Decke festdonnert und diese Fliege, die dann halt zermatscht an der Decke hängt, ploppt halt irgendwie runter, fällt in den Drucker und dann wird halt anstatt jetzt darf ich nicht durcheinander gekommen, Tattle. anstatt Battle,
genau, nee,
anstatt Tattle, ja, der gesuchte ja. Terrorist, ja, ja. Auch interessant, ne? Der Terrorist wird halt Battle auf dem Verhaftungsprotokoll ausgedruckt, mhm. Und oder auf dem Haftbefehl ausgedruckt und dann ja, dann reitet halt das SEK bei Herrn Battle, der einfach ein ganz normaler Bürger ist, so unbescholtene, der unbescholtene, mir kann ja nichts, ich habe ja nichts zu verbergen, ja. Mir kann ja nichts passieren, so, ne? Das war sozusagen an der Stelle, glaube ich, schon mal auch ein Element, was aufgegriffen wurde. Der war dann auf einmal ein Opfer eines Datenfehlers. Den natürlich, wie man dann im Laufe des Films sieht, niemand bereit ist zuzugeben. Mhm. Ja, also dass dieses System überhaupt Fehler produzieren kann, war einfach unmöglich. Folglich sind alle Katastrophen, die daraus resultierten, ja, einfach der normale Lauf der Dinge und das hat dann eben auch einfach so zu sein. So, also da wird dann einfach der gesunde Menschenverstand einfach schon mal ausgesetzt. Stattdessen macht man halt einfach, was das System in seiner ganzen Fehlerhaftigkeit befiehlt Und das führt dann eben dazu, dass Mr. Buttle da aus seinem Zimmer rausgeholt wird von diesem SEK und wie man dann eben im weiteren Verlauf des Films erfährt, dann eben auch bei seiner Verhaftung oder seinem Verhör, ja, was man auch Folter nennen könnte, stirbt. Ja, mit diesem schönen Satz irgendwann im Film so, ja, aber das von Buttles Herzfehler nichts in Tuttles Akte stand, das ist ja nicht mein Fehler gewesen. Und wo auch wieder schön so dieses Ganze, man schiebt halt einfach immer die Verantwortung ab und keiner ist bereit, überhaupt irgendwelche zu übernehmen. Mhm. Naja, dann schön ist halt auch einfach, dass der Held oder was Held ist gut, ne? Also die zentrale Figur in diesem Film, Sam Lowry, eben von Jonathan Pryce gespielt, der auch einfach nur so ein normales Rädchen im Apparat ist. Ein relativ talentierter, intelligenter, junger Mann, der irgendwie im Ministerium für Informationen arbeitet. Wie hieß nochmal sein erster, weil da bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz so sicher, er arbeitet bei Informationswiederbeschaffung, genau im Archiv der Abteilung für Informationswiederbeschaffung, aber auch diese ganzen Terminologien sind auch einfach grandios, ne? Also wie alles heißt, ne? Diese ganze Optik, überall dieser MOI, Ministry of Information Stempel, so duff, der auf allen Zetteln draufsteht. Und dann sitzt er da an seinem Glubschaugen-Schreibmaschine und flattert immer davon in seine Träume. So, und dann ist er dann der geflügelte Held, der irgendwie durch die Wolken zieht und seine Traumfrau irgendwo rettet. Bis er dann wieder von irgend so einem schnarrenden Telefon geweckt wird irgendwie und immer wieder in die düstere Realität gezogen wird. Und allein dieser Ton dieser Telefone in Brasil. Das ist einfach so ein Markenzeichen dieses Films, ja. Das war auch lange Zeit mein Klingelton, als ich das erste Mal ein Telefon hatte, wo das möglich war, einen anderen Ton abzuspielen, musste es immer dieser Brasil-Sound sein. Ich weiß, ich hab das schon länger nicht mehr. Ich muss mir mal einen neuen Klingelton setzen, der muss mal wiederkommen. Das ist einfach so grandios, weil der auch schon so diese ganze Verletzlichkeit und dieses Glanzlose von allem so widerspiegelt. Ja, also noch nicht mal die Telefone können ordentlich klingen.
So ein bisschen an diesen, also viele auch eine Zeit lang als Klingelton hatten, dieses damalige Handy-Klingeln, was dann aber so schwächer wurde, was aus dem ersten Crank-Film war mit Jason Statham.
Kenn ich nicht.
Werden ihm irgendwie Organe entnommen und er will die halt wieder haben und irgendwie am Leben zu bleiben, muss er, glaube ich, im ersten Teil irgendwie die ganze Zeit unter Adrenalin bleiben und hat das künstlichen Apparat, der ihn noch am Leben hält und der muss aber noch Saft kriegen und ist total abgefahren. Der zweite Teil ist auch so völlig, völlig Banane, aber ist irgendwie ziemlich lustiges Actionkino, wenn man sich drauf einlässt. Da gab es auch dieses so und was denn so wie so ein so leergehendes Gerät irgendwie klingt und das hat auch immer, so auch ganz viel als Klingelton irgendwie.
Ja. Naja, so, und wie geht's weiter? Also auf der einen Seite gibt's halt ihn und er ist halt in der Informationswiederbeschaffung und man merkt halt auch relativ schnell, er ist halt eigentlich ein kleines Licht, aber er ist halt auch der einzige, der eigentlich diese ganzen komplizierten Prozesse, die da vorherrschen, überhaupt noch checkt.
Mhm.
Also alle anderen sind vollkommen lost, insbesondere sein Chef, der vollkommen überfordert ist mit allem, ja, aber er ist halt einfach der Chef. Aber immer wieder merkt, dass Sam Lowry ist so immer der, den er ruft, wenn irgendwas schief geht, wo er dann schon fast anfängt zu weinen. Und weil er unter diesem Druck der Entscheidung überhaupt nicht mehr funktioniert. Wenn er überhaupt jemals funktioniert, wie so ein wimmerndes kleines Etwas. Und Sam Lowry geht da immer so ganz, naja, das funktioniert ja so und so, man kann ja das und das machen, ne? Mhm. Und dann trifft halt dieser Fall mit dieser Tuttle-Buttle-Konfusion in diesem in dieser Abteilung für Informationswiederbeschaffung. Also man muss sich einfach diesen Namen mal wieder geben. Trifft dieser Fall auf, weil es dann eine Wiedergutmachungszahlung gibt für diese Familie, dafür, dass halt dieser Mensch ablebig geworden ist. Und das war ja ein Fehler.
Und dass sie die Wohnung doch etwas...
Und die Wohnung verwüstet haben und was nicht alles, genau. Ein Rückvergütungscheck. Und dieser Chef ist ja vollkommen verloren und ich weiß nicht mehr ganz genau, was die Rahmenbedingungen waren, warum er jetzt meint, dass er den irgendwie nicht zustellen könnte. Auf jeden Fall sagt dann Sam Lowry einfach so, ja, nee, kein Problem, das kann ich ja für Sie machen. Ich bringe dann diesen Scheck einfach direkt da zu dieser Frau hin und weiß aber in dem Moment auch einfach überhaupt gar nicht, was da passiert ist. Ne?
Mhm.
Und das führt dann ja dann auch wieder zu so einer Szene später, wo er dann einfach mit dieser ganzen, mit den Konsequenzen des Handelns dieses Systems, in dem er ein Rädchen ist, in dem für ihn bisher immer alles normal war und Prozesse waren, die halt so sind und die er da reingeboren wurde und aufgezogen wurde und da angelernt wurde und die er einfach ausführt, die er auch einfach ganz mechanisch versteht und irgendwie zur Anwendung bringen kann. Aber er sich halt selber auch über die Auswirkungen dieses bürokratischen Treibens so nie einen Kopf gemacht hat, weil die Dinge sind ja so. Man lebt dann halt einfach in dieser Realität. Ne? Dinge sind halt schon immer so gewesen und sie werden halt einfach nicht hinterfragt, weil das machen ja alle anderen auch nicht und es wird schon alles irgendwie seine Richtigkeit haben. Und dann bringt er halt dieser Frau, dieser Witwe, diesen Scheck, meint es auch total gut. Ja, also so wirklich so ein Heimchen und die Witwe dreht natürlich total durch, ne? Und dann ist es schon dieser erste, das erste Mal, dass in diesem Film so alles so auf Drama, ne? Der Drama-Knopf wird dann auf einmal so richtig schön auf 11 geschaltet, ne? Wenn er da so verloren steht in diesem ganzen Desaster, was diese verwüstete Wohnung ist, alles immer noch vollkommen zerrissen und er will dieser Witwe irgendwie diesen Scheck geben, so nach dem Motto, ja, hier ist die Wiedergutmachung, wir haben hier einen Mann umgebracht, hier ist die Wiedergutmachung und so und sie steht halt nur so vor ihm mit so einem völlig hochroten Kopf und so, was haben sie mit seiner Leiche gemacht? So aber ich bin doch nur hier, um den Scheck zu bringen. So, ja. Ne? Und das ist das erste Mal, wo der Film einem auch so mental schon mal irgendwie die Schuhe auszieht, wo er wirklich da so sitzt und so. Ja. Und dann sieht er halt irgendwie in dieser ganzen Situation durch die rausgesprengte Decke in der Wohnung über dieser zerstörten Wohnung. Ja, durch dieses Loch ist dieses SEK reingeritten, durch die Fenster, durch die Decke durchgebohrt und so weiter. Völlig übertriebene Maßnahme, um den Terroristen Battle festzunehmen, der eigentlich der Terrorist-Tattel sein sollte. Ja, und dann sieht er halt das Mädchen aus seinen Träumen. So, ja. Die dann kurz irgendwie sich von oben versichert, irgendwie, ob denn bei Miss Battle alles in Ordnung sei. So. Und du siehst dann diese völlig aufgelöst da irgendwie in ihrer Ruine stehen und dann so steht so diese Frage im Raum, ob denn alles in Ordnung wäre. So, nee, nichts ist in Ordnung. Aber Sam Lowry, der irgendwie die Situation, glaube ich, immer noch nicht so vollständig erfasst hat, ist dann einfach vollkommen gekickt, weil er dann halt einfach dieses Mädel sieht und sie sieht halt aus wie das Mädchen aus seinem Traum und dann geht's ab, die wilde Fahrt, und er versucht sie halt zu finden und das ist dann irgendwie erstmal sein Auftrag. Ja, also der Film steigt auf jeden Fall mächtig gewaltig ein und man hat zu dem Zeitpunkt auch schon eine Menge erreicht. Also einem wird einem sofort klar, so, okay, alles klar, wir leben hier in so einem Bürokratiemonster. Es gibt das Ministerium für Information mit vollkommen absurden Abteilungen. Keiner weiß eigentlich, was Sache ist. Die Verantwortlichen können alles, aber keine Verantwortung tragen. Niemand kennt die eigenen Prozesse, geschweige denn die Sinnhaftigkeit des Ganzen. Und inmitten verloren dieser gutmeinende, nette, freundliche Sam Lowry, der gar nicht weiß, wie ihm geschieht, so, und der irgendwie von einer Situation in die nächste geworfen wird und auf einmal in so einen Strudel hineingerät, wo er gar nicht weiß, wie da reinkommt, so. Und das, ja, und das steigert sich dann sozusagen dann eben nach, ich weiß nicht, 15 Minuten, 20 Minuten, dann taucht erst Harry Tuttle auf, also Robert De Niro in einer seiner Glanzrollen, wobei er, glaube ich, gar nichts anderes hatte in seinem Leben als Glanzrollen. Kennt's irgendwie nicht anders. Ich weiß gar nicht, ob mir damals Robert De Niro schon so viel gesagt hat. Ich habe ihn auch gar nicht, wie ich schon eingangs sagte, ich habe niemanden so richtig als Star wahrgenommen, auch wenn eben einige dabei waren. Robert De Niro war zu dem Zeitpunkt sicherlich schon ein Star und es zeigt, glaube ich, auch, welche besondere Person Terry Gilliam gewesen sein muss, dass er ihn so in diesen Film so hat hineinbekommen können. Ja, und dann geht der Film in seine nächste wunderbare Obsession, die sich ja schon in der allerersten Szene schon gezeigt hat, nämlich dieser ganze Wahnsinn mit diesen Röhren und überall. Also es ist ja nicht nur diese Computer, diese Schreibmaschinen, Glubschaugen-Computer, die so nackt und roh sind, sondern es ist eigentlich, alles ist auch irgendwie so unfertig, alles ist so unperfekt, nichts ist so richtig. Selbst in so einem, in dem schönsten, luxuriösesten Restaurant, überall sind diese Röhren, überall gehen diese Luftkanäle lang oder was auch immer es sein soll. Alles ist immer mit so Schläuchen durchzogen und Röhrenkonstruktionen, die irgendwo rangetackert sind, und nichts ist so richtig fertig und nichts ist ordentlich gemacht, sondern überall ist einfach, man sieht einfach, dass überall alles immer nur gepfuscht ist. Eigentlich ist diese ganze Welt ist ihr eigener Bypass. Nichts funktioniert richtig und alles muss irgendwie alles ist highly fixable, nicht fixable, sondern alles ist so hochgradig reparaturbedürftig. Aber natürlich ist das System auch in der Lage, selbst diesen Reparaturbedarf total zu verkacken, weil alles ist natürlich zentral gesteuert. Ja, da klopft dann auch so ein bisschen die DDR an. Das war natürlich dann auch noch so ein Aspekt, so dass der Film auch, glaube ich, auch bei mir so gewirkt hat, und finde, also in Westdeutschland bestimmt auch viele Leute an die DDR sehr erinnert hat. Was sicherlich jetzt keine Intention war von Terry Gilliam. Aber ist schon so, ne? Dass so ein zentral gesteuertes System, wie man das in der DDR ja mit dem ganzen Wirtschaftssystem hatte, mit ihren Plänen und auch vielen Ebenen von Leuten, denen es im Wesentlichen immer darum ging, möglichst keine Fehler nach oben zu machen, ja, und nicht die Wahrheit zu berichten, sondern immer zu behaupten, es wäre schon alles okay, sodass die da oben auch immer glauben, es wäre alles okay, und immer fröhlich berichten, wie großartig doch alles funktionieren würde, wie man das ja in allen Diktaturen eigentlich so sieht, ob es Nordkorea ist, die DDR, Venezuela, was auch immer, ja, also du hast immer so diese vollkommen entrückte Elite, die einfach auch ihren eigenen Scheiß glaubt, weil sie sich eben nur Emporkömmlinge herangezüchtet haben und gezwungen hat, immer zu lügen, bis sie es halt selber glauben, ne? Trump, bestes Beispiel. Also das ist sozusagen das, was hier ganz stark zum Ausdruck kommt, und das kulminiert halt alles in dieser Vollverpeilung namens Central Services. So fängt der Film ja schon an, ne, so diese Anfangsszene, Weihnachten, alles ist so auf Christmas-Shopping gedrillt, ja, Weihnachten kommt, lalala.
Was wünscht ihr zu Weihnachten, fragt der Weihnachtsmann das kleine Kind, und er so, eine neue Kreditkarte.
Genau, womit natürlich auch dieser ganze Shopping-Wahn der USA ja auch noch mit aufs Korn genommen wird. Und dann Terroranschlag, dieser Laden, wo man eben gerade noch diese Fernsehszene gesehen hat, explodiert überall, verletzte Leute, ja, keinen interessiert, da kommt die Polizei, räumt irgendwie alle weg und in so einem halb zerstörten Fernseher, der noch so ein bisschen läuft, siehst du dann halt immer nur noch diese absurde Werbung von Central Services. Central Services, we do the work, you do the pleasure. Und damit hast du sozusagen dann auch eben so diese fleischgewordene Verpeilungsinstanz, so Central Services, ja, denen es gar nicht darum geht, irgendwie dein Reparaturbedürfnis zu bedienen, indem irgendwas repariert wird, sondern nur so zu tun, als ob, weil diese Mitarbeiter gar nicht mehr in der Lage sind, irgendetwas zu reparieren, bevor sie nicht irgendein Formular ausgefüllt haben und das alles sozusagen richtig unterschrieben ist. Vorher dürfen die überhaupt nichts machen. Und das gipfelt dann halt in dieser Situation. Jetzt kommen wir wieder zurück zu Sam Lowry, wie er da in seinem Zimmer aufwacht und auf einmal ist es scheiße heiß, weil die Klimaanlage ist irgendwie explodiert. Und er sich wundert, was hier überhaupt Sache ist und dann versucht bei Central Services anzurufen. Danke, dass Sie Central Services angerufen haben. Und natürlich Warteschleife und irgendwie Abwimmelung und so das volle Programm. Und ja, und dann irgendwie Anrufbeantworter. Und dann quatscht er drauf, ja, hier funktioniert gar nichts und meine Adresse ist und sowieso und tun Sie doch was und Hilfe und irgendwie ich gehe hier unter. Und dann taucht halt Robert De Niro auf aus dem Nichts. So, weil er halt, und das... Und jetzt wird mir auch gerade nochmal klar, warum ich diesen Film ein weiteres Mal, also es gab mehrere Schockmomente, ein paar habe ich ja jetzt schon gesagt, so, aber was natürlich für mich auch prägend war, war einfach seine Rolle, weil er ist ja der Hacker im System. Harry Tuttle ist der Typ, der einfach ein eigenständiges Leben führen will, nicht in diesem System drin sein will, nicht sich bei Central Services einsperren will, nicht Teil dieser bekloppten Bürokratie, der einfach weiß und checkt, dass alle durchgedreht sind und dass das nicht sein Leben ist und dass er sich hier nur durchschlagen kann, auf eigene Faust selbstständig zu sein, was natürlich allen, dem ganzen System hochgradig suspekt ist, dass da einer rumläuft und sein eigenes Ding macht und sich nicht an die Regeln hält, weil er weiß, nur wenn man diese Regeln ignoriert, kann man erfolgreich sein oder können Dinge überhaupt erst wieder zum Laufen gebracht werden. Also nicht nur um seinen eigenen Vorteil, sondern sozusagen, er will einfach normale Dinge tun und dass die Dinge laufen. Und dann hört er halt diesen Funk ab, wenn die Leute bei Central Services vergeblich anrufen. Ja, also da schon mal so dieser Hacker-Aspekt, dieser Phone-Freak-Aspekt, also ich hack mich in diese Telefonnetze ein, ich gewinne auf eigene Faust Intelligence und ich nutze sie dann, um mein Business ins Laufen zu kriegen und den Leuten wirklich zu helfen, weil er taucht dann halt auf bei Sam Lowry und sagt so, ja okay, du hast ein Problem so. Und dann, ja, wer sind Sie denn und so weiter, ja, ich habe irgendwie mitbekommen, du hast hier ein Problem, ich kann es lösen. So, und dann so, ah ja, okay, gut, schauen Sie doch mal nach. Und dann steckt er da seinen Kopf irgendwie in diesen Schlauchsalat, wie so eine schwärende Wunde, ja. Also man macht so diesen Wanddeckel auf und tausend Schläuche kommen raus, als hätte man gerade so einen Bauch aufgeschlitzt, ne? So richtig eklig, alles blubbert und bewegt sich und atmet vor sich hin und man weiß überhaupt gar nicht, was das alles ist und warum man überhaupt so viel Kabel und Kram braucht. Mich erinnert das auch dann extrem an so schlecht geschriebene Software, wo wenn man da mal reinschaut, ne, und sich anschaut, so, okay, was macht dieser Code eigentlich? Und dann guckst du auf diesen ganzen Spaghetti-Code und denkst dir nur so, Alter, was für Penner haben hier irgendwie Code geschrieben und das kann doch nicht euer Ernst sein. So, ist doch kein Wunder, dass das alles nicht funktioniert. So, und dann seine Frage so, ja, und können Sie es reparieren? Können Sie das irgendwie, das kaputte Teil irgendwie ersetzen? Also er meint so, ja, so, das hier ist das Problem und hält irgendwie so ein ganz kleines Ding hoch, ne? Und er so, ja, und können Sie das irgendwie ersetzen? Also, nee, kann ich nicht, aber ich kann Bypass legen und dann mit irgendwas dickerem Fetten. Und das ist dann auch wieder so ein Moment der Hackerkultur, so dieses, Ich hacke das System. Ich habe verstanden, wie das hier funktioniert. Ich bin vielleicht der Einzige, der hier überhaupt noch versteht, wie das überhaupt noch funktioniert, auch wenn das alles so scheiße designt ist. Und ich habe jetzt nicht hier das Originalbauteil, was jetzt genau das ersetzt, aber ich kann hier so ein Workaround bauen und der funktioniert auch und dann ist wieder Ruhe. Und er baut das dann halt irgendwie auch ein und dann ist auch wieder Ruhe. Und das, seine Rolle, so diese One-Man-Show, der so ein bisschen wie so Mario auch aussieht, ne, so ein bisschen...
Ja.
Mario, der Klempner, steckt da auch so ein bisschen mit drin. Also sie haben sich, weiß nicht, ob das Absicht war oder ob das eher so ein Zufall ist, dass er so ein bisschen so rüberkommt. Also nicht so alberne Comicfigur, aber halt so, er ist halt Harry Tuttle und mit Schnauzbart und er ist halt einfach der Klempner. So. Und ja, ist in der Lage, Probleme zu lösen und löst sie dann auch. Oh, ich steigere mich schon wieder völlig rein in diesen Film, aber es ist einfach so, ja, und ich habe ihn jetzt wirklich auch jahrelang nicht mehr gesehen, aber es, ja. mir ist jede Szene noch so live vor Augen, weil ich habe den, glaube ich, allein 15 Mal im Kino hintereinander gesehen, in kürzester Zeit. Also es war einfach für mich ein Exzess und ein regelmäßiges Bedürfnis, immer wieder diesen Spirit dieses Films einzuatmen, und ich konnte überhaupt nicht genug davon kriegen. Und dann diese fantastische Szene, wenn dann diese beiden Volltrottel, und jetzt kommt Bob Hoskins und sein Kollege, ja, diese beiden Volltrottel von Central Services auf einmal vor der Tür stehen und so. Der eine plappert ihm immer irgendwie nach, alle so richtig schön blöd, und dann so, ja, sie haben Central Services angerufen? Und der andere quatscht ihm ja immer alles nach, ne? Immer, ja. Doppelt immer alles. Und, so, oh. Und Harry Tuttle ist ja noch im Haus, und dann muss er ihn irgendwie... beschützen, damit die nicht merken, dass er da ist. Ne? Merken sie dann doch, weil sie dann diesen Bypass finden. Und dann kriegt Sam Lowry halt auch wieder Probleme. Aber er sieht halt auch, so, die können irgendwie, ja, die wollen ihm jetzt irgendwie richtig Ärger machen. Und dann dieser grandiose Moment, wo dann Sam Lowry, kurz bevor sie dann auch den Tuttle entdeckt hätten, also wo diese Szene ist, wenn sie diese Tür jetzt aufmachen, dann kommt raus, dass er den illegalen Klempner angestellt hat, was für ihn extreme Probleme hätte. Und womit stoppt er sie? Er stoppt sie mit dem Tipp, den ihm der Tuttle kurz vorher noch gegeben hat. So, ja, mit hier die Idioten, die können ja hier überhaupt nichts mehr aufschrauben, bevor sie nicht irgendwie einen 27B-6 irgendwie ausgefüllt haben. Und dann die Türklinke schon in der Hand, wollen die da irgendwie rein, und dann meint er so, haben Sie einen 27B-6? Und sofort erfrieren sie komplett, der eine dreht total durch, 27B-6, so eben noch als mit dem Schraubenschlüssel über den Rübe geben muss, bis er irgendwie Ruhe gibt. Ja. Und so, Freundchen, okay, jetzt können wir hier nicht weiter, aber wir kriegen dich, weißt du, so, und müssen dann wieder von dann treten, wo sie dann auch einfach sich auch als dieses Opfer dieser Bürokratie zeigen. Also der Film, der hat schon so eine Wucht in den ersten 20 Minuten, da ist schon so viel drin, kulturell verarbeitet, einfach der Hammer.
Was mir noch aufgefallen ist oder mich erinnert hat an auch eine andere bekannte Episode von Doctor Who, ist ja die Mutter von Sam Lowry, die ja da so in so einem Schönheitschirurg-Wahn gerade ist.
Ja.
Von Mal zu Mal jünger wird.
Stimmt, genau, ja, ja.
zum einen an diesen Running Gag, dass in den Spider-Man-Filmen die Tante von Spider-Man immer jünger wird, also die Figur, die Darstellerin.
Ja.
Und zum anderen an die Doctor Who-Episode, das war einer der ersten New Who-Folgen, wo sie da dem Sterben der Erde zusehen, und da ist der letzte Mensch anwesend oder so, das ist irgendwie eine Frau, und die besteht nur noch aus so einem Tuch Haut und hat die ganze Zeit so zwei Leute dabei, die sie immer so befeuchten, und sie ist sehr überzeugt, das ist jetzt the way to live, so das was sie erreichen wollte, so das ideale Schönheitsideal, und ja, stirbt dann letztendlich, weil sie nicht mehr befeuchtet wird.
Ja, das ist ja in dem Film auch ein bisschen ähnlich.
Ja,
also in Brasilien.
Oh, die Haut auch so gestrafft wird und so nach hinten gezogen wird.
Ja, ja. Ja, Mutter mit dem Vitamin B in sie kennt alle so, ne?
Ja.
Und das ist sozusagen da sieht man dann auch, wie er ins System gekommen ist, und Mutter wünscht sich natürlich nichts anderes, als dass er irgendwie Karriere macht, aber Zug um Zug wird es ihm einfach unmöglich gemacht, und er wird sozusagen zum Revolutionär, obwohl er eigentlich nur seiner Traumfrau die ganze Zeit nachrennt und versucht, sie irgendwie ausfindig und ausfindig zu machen und sich ihr irgendwie zu nähern, ja. Was schwierig ist in diesem Film, wenn es auch gelingt. Und das ist sozusagen die kleine Love Story nebenbei, die aber im Großen und Ganzen ja zwar so eins der tragenden Elemente ist, aber nicht unbedingt das Einzige, woran dieser Film hängt, ne? Also es ist keine Liebesstory im eigentlichen Sinne, sondern es geht am Ende immer um dieses kranke System, wo alle irgendwie mitspielen, aber keiner bereit ist, das Große und Ganze zuzugeben, was alles scheiße läuft.
Mhm.
Ach. Basil. Das ist wieder ganz begeistert. Ja.
Es wäre auch positiv aufgefallen, ist, wie gut der Film gealtert ist. Also ich habe keine Stelle gesehen, wo ich dachte, oh, das ist jetzt aber, da sieht man, wie alt der Film ist oder so. Oder so ein paar ikonische Stellen schon, aber jetzt, also. Ja, es gibt andere Filme aus den letzten Jahren, die mit schlechteren Effekten daherkamen oder so, und ist gar nicht viel.
Du meinst jetzt rein von der Tricktechnik her? Und
ja, so tricktechnisch, optisch alles, also das Film sieht auch extrem gut aus, und
das stimmt.
Auch da haben sie sich einfach sehr viel Mühe gegeben, da steckt irgendwie sehr viel Liebe drin, sieht man, und ich fand das Auto von Sam, beziehungsweise ist ja mehr so ein Kabinenroller, Messerschmitt-Kabinenroller, Abwandlung davon.
Mhm.
Und auch die silbernen Polizeiwagen da, auch sehr ikonisch, und
ja, der Film hat einfach seine ganz eigene Ästhetik, nicht? Also
ja.
er lebt ja auch nicht in irgendeiner Zeit, wo man sagen könnte, so, die 70er, die 80er oder so. Der Film ist zwar aus den 80ern, aber diese darin geschilderte Welt, die könnte auch heute noch genauso absurd irgendwo existieren. Klar, man könnte jetzt irgendwie argumentieren, mit die Computer sind ja nicht mehr zeitgemäß, aber dadurch, dass er sie schon so überrissen altmodisch gemacht hat, fällt das irgendwie gar nicht mehr auf. Also das ist eigentlich ein geschickter Schachzug, die Maschinen schon so offensichtlich aus der Zeit gefallen zu machen. Ja, du hast nur diese komische nackte Schreibmaschinentastatur, wie so eine Schreibmaschine, wo du noch das Cover weggemacht hast und dann noch so ein Glubschauge oben drauf. Trotzdem sind die aber irgendwie schnell und können irgendwie alle Daten sofort liefern. So, also sie sind irgendwie gleichzeitig alt und hypermodern. So, es gibt irgendwie ein Netzwerk, was aber so nie weiter erklärt wird, sondern irgendwie immer da ist. Man hat irgendwie Zugriff auf Daten, überall Informationen fließen einfach. Insofern ist der Film gleichzeitig total retro, aber auch irgendwo total Science Fiction. So ist alles passiert da irgendwie gleichzeitig, und während alles irgendwie oll aussieht, ist es halt trotzdem eine sehr stimmige Szenerie. Es ist halt so ein Metropolis, so eine düstere Stadtgesellschaft, wo man selten den Zoom nach außen bekommt, und wenn man ihn bekommt, sieht man halt zerstörte Landschaften. Also da hinter diesem Bild ist definitiv alles im Arsch, und irgendwo gibt's auch noch Oasen, wo man leben kann, und sicherlich auch einen Ort, wo auch Harry Tuttle glücklich ist. Aber man kriegt die nicht so direkt zu sehen, sondern man sieht einfach dieses industriell zerstörte und vor allem halt auch immer wieder diesen Wahnwitz dieses sich selbst zelebrierenden, belügenden Systems. Was ja auch ein ganz großes Ding in diesem Film ist, sind diese Plakate, die überall hängen. Yeah. Ich weiß nicht, ob die dir so bewusst geworden sind, dass es gehört so zu diesen Dingen, die man sich ehrlich erst beim zweiten und dritten Mal so richtig anschaut. Ne?
Ja, also dieses eine so Happiness, we are all in together oder so.
Ah, we are all in it together, ja genau. Und dann ist es mit diesem kleinen Kabinenroller, ja, zusammengezwängt. Genau, das. Oder was ich auch ganz, ganz grandios finde, also das ist ja in dem Film auch so ein durchgehendes Meme, dass auch immer alle so Angst vor Terroristen haben. Ja, also es fängt ja schon mit diesem Terroranschlag an und es gibt so Terroranschläge und es immer geht mal wieder was in die Luft und in dem Film gibt's ja auch diese Szene, wo dann irgendwie der Terroranschlag, also so eine Bombenexplosion mitten in diesem Restaurant, ja, und dann auf der einen Seite Leute in ihrem Blut so irgendwie so, ja, so halt Terroranschlag, Bombenanschlag, so, aber dann kommen dann sofort die Restaurantbediensteten und grenzen dann mit so spanischen Wänden den Teil, der jetzt nicht betroffen war, ab und da geht dann das Leben ganz normal weiter und jeder ignoriert es einfach, dass es stattfindet, so, ja, ach, Terroristen und so weiter, das gibt's ja nur im Fernsehen und wenn die Bombe halt 20 Meter von mir weiter explodiert, so, dann stellen wir halt eine spanische Wand davor, so, ist ja egal, ne, das gibt's halt alles irgendwie gar nicht. Und man sieht immer, wie sie alle so irgendwie reden und so, ja, Terroristen, das gibt's ja, aber das ändert ja unseren Way of Life nicht und so, ne? Das wollen ja die Terroristen nur. Deswegen machen wir einfach so weiter wie immer, ne? Aber dass natürlich hinter diesem Terror auch irgendwo ein Widerstand gegen den Wahnwitz steht, den sie sich selber nicht klar machen, das kommt natürlich in dem Moment auch ganz deutlich rüber. Und Terrorist ist halt jeder, der irgendwie nicht mitspielt. Wie eben Harry Tuttle, der einfach nur eigentlich der Hacker vom Dienst ist und irgendwie versucht, den Leuten irgendwie noch ihre Klimaanlage zu fixen und dabei irgendwie ein ordentliches, entspanntes Leben zu führen. Aber das wird halt von dem Rest dieser Gesellschaft in ihrem Konsumrausch und ihrer vollkommenen Überzogenheit überhaupt nicht gesehen. Und dann hast du dazu eben diese ganze Staatspropaganda, die sich dann halt auch in diesen Plakaten so wunderbar niederschlägt. Und dann gibt's dann auch so dieses irgendwo gibt's auch, also erstmal ist ja alles so, auch so wie die Plakate gemalt sind. Also kann man jetzt schwer beschreiben, aber es ist einfach so wunderbare, düstere, schattige Optik und dann immer so diese Warnplakate, wie man sie auch aus den USA, so aus dem Kalten Krieg kannte. Mhm. So, also watch that parcel. Ja, also wo irgendwie mal so einem Paket übergeben wird, ne? Und dann so Eagle Eyes can save a life. Also immer so diese düstere Warnung vor dem, hier, ja, so, die deutsche Polizei, war das in Sachsen oder so? Ich weiß nicht, da gab es auch irgendwie, das ist, glaube ich, schon 10 Jahre, da gab es ja auch irgendwann mal so ein Plakat, so, wenn was nicht stimmt, stand da so drauf, ne, und dann rufen sie die Polizei an. Da dachte ich mir auch so, alles klar, Brasil ist wieder da irgendwie. Eagle Eyes can save a life, ne, so dieses, ja, wenn da irgendwas nicht so ist, wie du denkst, wie es sein müsste, so, dann gleich petzen, ne. Und alles, was anders ist, ist irgendwie erstmal gefährlich und dann immer sofort irgendwie alle anschwärzen und das ist so furchtbar, so eklig, so dreckig, ne? Und diese Brasil-Plakate bringen das dann auch einfach wunderbar voraus.
Ja, und dann hat man immer zwischendurch so diesen britischen Humor, wie mit der Stenografin vor dem Verhörfolterzimmer, die irgendwie angeschlossen ist an die ganze an die Schreibmaschine und die alles mitschreibt, also auch jeden Schrei. Und er hört irgendwie die Schreie und dann ist die Kamera gerichtet auf das Geschrien und dann steht so, und dann selber später in der Szene, wo er da aus dem Raum befreit wird, steht er auch da ein Bang, Boom, Klank.
Genau, auch sehr schönes Beispiel, ne? Wie indifferent die Leute da ihrer Umgebung gegenstehen. So, alles ist irgendwie normal und nichts darf irgendwie angezweifelt werden. Ja. Ach ja, also diese wunderbare Verlogenheit und das kommt in diesem Film einfach wunderbar, wunderbar rüber. Es ist einfach ein toller Film und er zeichnet einfach eine krasse Welt und am Schluss weiß man irgendwie schon gar nicht mehr, ob man jetzt irgendwie mit dem Film doch in so eine Happy End Situation abgedriftet ist. Der erste Schnitt, der so in die in den Filmverleih getragen wurde, versuchte ja diese Happy End Variante zu machen, wo dann die eigentliche Schlussszene, ja, wo er dann irgendwie irre geworden in diesem Kühlturm, Folterkeller sitzt und nur noch das Brasil, diesen Samba-Song singt und die letzte Flucht angetreten hat, die dann einfach nur noch möglich ist. Dass du einfach irre werden musst, richtig abschaltest und einfach dich ja nach Brasil, dem Land deiner Träume, sozusagen zuwendest und da dann lebst, in deinem Hirn gefangen, weil einfach alles andere nicht mehr zu ertragen ist. Ja, also der Film ist einfach der totale Knaller und ein Meisterwerk. Ich war einfach damals platt und ich könnte jetzt immer noch jede Szene mitsingen, weil es einfach, einfach so irre rüberkommt und dann halt aber auch wirklich einfach total lustig ist. Ne? Ist einfach und voll mit Zitaten, zitatfähigem Material auf jeden Fall.
Ja, also Sachen, an denen man sich orientiert hat, also diese Folterraum, dieser Wasserturm, in dem er da am Schluss eingesperrt ist, erinnert mich dann an diese Sphärenkugel, wo aus den X-Men-Filmen wo der Professor immer sitzt, um Mutanten aufzuspüren. Weiß nicht, ob du das vor Augen hast.
Ich habe das nicht vor Augen, weil ich eigentlich überhaupt in diesem ganzen X-Men-Universum noch überhaupt nicht drinstecke.
Ja, er sitzt ja auch in so einem runden Gebilde und hat so ein Apparat auf, um seine Fähigkeiten zu verstärken. Auch der Raum ist dann so quasi so die Projektionsfläche sozusagen dafür. Und das endet ja auch daran, das ja, würde ich jetzt auch mal behaupten, da aus Brasil irgendwie inspiriert von.
Ja, ich bin mir sicher, dass das ein Film, der eine ganze Menge Leute inspiriert hat. Und ja, das ist einfach eine Menge zu holen.
Ja.
Was ich sehr empfehlen kann, also erstmal schaut euch, also ich hoffe ja, dass ihr den Film jetzt schon geschaut habt, sonst wäre das ja jetzt wirklich gespoilert bis zum Get-No. Aber was sich sehr lohnt, es gibt ja diese Criterion Edition. Das, kennst du das? Das sind so Meisterwerke der Filmgeschichte,
ja,
nochmal komplett wiedergegeben mit einer zusätzlichen Tonspur des Regisseurs, der Regisseurin. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es dialogisch war, ich glaube nicht, sondern es ist sozusagen, man schaut sich den Film an und kriegt zum Film eine zusätzliche Tonspur, wo halt Terry Gilliam selbst diesen Film kommentiert, was er sich in bestimmten Szenen gedacht hat. Mhm. Und das ist so für Leute, die den Film natürlich irre mögen, super, um mal zu überprüfen, ob man denn überhaupt alle Details so mitbekommen hat. Und der Film ist voll mit Details. Also es gibt einfach so viele Kleinigkeiten zu entdecken und Querreferenzen und also sowohl kulturelle Anspielungen außerhalb des Films auch als auch innerhalb des Films. Habe ich mir irgendwann mal angeschaut, war ganz stolz, dass es glaube ich nur eine Sache gab, die er erwähnt hat, die mir noch nicht aufgefallen war zu dem Zeitpunkt. Weiß nicht mehr genau, was es war, aber ja, so gibt halt viel zu entdecken in dem Film.
Ja. Das hört mich an die in den Podcast Die Medienco, die irgendwann mal Audiokommentar zu einem Star Wars Film gemacht haben und der Dominik Kammes, der ist Star Wars Fan und der Kevin Cavill kann überhaupt nichts mit Star Wars anfangen und dann haben sie halt, ich glaube, mal Episode 5 und Episode 1 guckt und das kommentiert. Und der eine, der halt daran gar nichts damit anfangen kann und sich die ganze Zeit fragt, was passiert da eigentlich? Criterion Collection, die zunächst auf Laserdisc, dann DVD und Blu-ray das Ganze für Endverbraucher anbietet. Ah ja. Ja, was ich auch noch gesehen habe, noch ein Game of Thrones Darsteller, Peter Vaughan, der Mr. Helpman gespielt hat.
Oh ja, Mr. In Helpman.
Brasil, der hat...
der im Rollstuhl sitzt.
Der hat in Game of Thrones den Meister Aemon gespielt, Aemon Targaryen, der jetzt auch schon verstorben ist. Ich glaube auch schon nach dem Ende seiner Rolle in Game of Thrones passenderweise. Und ja, wie gesagt, ansonsten verweisen wir auf Amazon Prime, wo es den Film zu sehen gibt. Und ja, vielleicht finde ich noch für die Shownotes den ein oder anderen Podcast, wo das besprochen wird.
Ja, und ich habe jetzt schon mal geguckt, ich finde so ein bisschen was auf Pinterest, vielleicht gibt's auch irgendwo noch eine schöne Webseite, wo diese ganzen Propagandaposter, die in diesem Film drin sind, wiedergegeben werden.
Jetzt auch ja, also, gesucht, ja.
Weil das sind tolle Sachen hier. Don't suspect a friend, report him. Ja. Und ja, gibt auch viele nachgemachte, ich weiß nicht genau, wie viele Poster überhaupt zu sehen sind, ob das so 3, 4, 5 sind. Hier ist das mit dem Mindset Parcel, was ich noch in Erinnerung habe, was auch ganz kurz irgendwo zu sehen ist. Mhm. Also das kann man schon irgendwie finden. Tolle, ja, tolle Kunst. Super, super Ding. Kann ich nur empfehlen. Und überhaupt. Terry Gilliam, kannst du eigentlich alle Filme irgendwie abklappern hier, das der Typ hat einfach eine Spur von Meisterwerken hinterlassen.
War er nicht auch bei der, ach nee, das war ein, nee, Good Omens war auch noch irgendwie ein Werk von ihm, ne, aber es gab ja noch diese andere Serie, wo er aber nicht involviert war, oder? Nee.
Good Omens sagt mir jetzt nix, weiß ich nix zu. Aber naja, ist halt Terry Gilliam und ich meine, allein mit 12 Monkeys könntest du hier schon weitermachen. Das ist ja auch so ein episches Werk. Ja.
Gut, dann ja, kommen wir zum Ende dieser Episode, würde ich sagen. Mhm. Und ja, hast du spontan jemanden, den du mir als nächsten Gast vorschlagen könntest?
Oh, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Nicht wirklich, nein.
Gut, dann ja, suche ich mir vielleicht jemanden, der irgendwie 12 Monkeys verschlungen hat, so wie du Brasilien verschlungen hast.
Irgendwann habe ich auch mal, ich muss mal gucken, es gibt ja, ich weiß nicht, benutzt du auch so eine Movie-Plattform hier? Ich habe
Letterboxd
verwende ich. Hm. Hab irgendwann mal wirklich Zeit damit verbracht, möglichst alle Filme, die ich mal gesehen habe, zu taggen. Das mag mir vielleicht für die frühere Zeit auch wirklich gelungen sein. Also ich bin dann wirklich mal so die Jahrzehnte durchgegangen. Mittlerweile sind das ja alles viel zu viele.
Ja, ich habe mich bei Ralf Stockmann bei seinem Profil durchgeklickt, weil da relativ viel drinne waren, der sich auch relativ viel damit auseinandergesetzt hat und
der guckt viel zu viel, ne?
Da konnte ich mich dann auch gut langhangeln und so, ja, hier, ja, habe ich auch gesehen.
Ja, Letterboxd ist jetzt leider gerade down.
Bei mir geht vielleicht Schluck auf.
Konnte mich hier irgendwie gerade nicht einloggen. Ah doch, jetzt geht's. Ja. Ich wollte nur gerade mal schauen, was ich eigentlich als meine besten Movies geratet habe. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, wo das überhaupt angezeigt wird. Weil noch interessanter wäre ja sozusagen das, ne?
Home. Ich sehe bei mir ist Brasil bei Letterboxd auch bei einigen Leuten auf der Liste, ja.
Ah ja, hier. Ja, also Brasil habe ich dann, also das wäre sozusagen meine Empfehlung, ja. Also Diva habe ich ja vorhin schon erwähnt. Mhm. Ist auch so ein Film, der einem die 80er auf eine ganz besondere Art und Weise entgegenbringt. True Stories von David Byrne. Das sagt ihr was? Talking Heads?
Die Band. Auch. Ja.
Ja, Talking Heads muss man kennen, irgendwie Stop Making Sense und so weiter. Das waren so mit die paar der einflussreichsten, großartigsten musikalischen Künstler ihrer Zeit. Und die haben halt auch irgendwann mal einen Film gemacht, True Stories, der das amerikanische Leben in Texas auf eine Art und Weise porträtiert. Es ist einfach zum Schreien grandios. Und ich bin ein großer Freund von Jim Jarmusch und seinen Filmen. Down by Law und so weiter. Also Jim Jarmusch finde ich einfach einen der großartigsten Filmregisseure überhaupt. Da habe ich alle Filme verschlungen. Insbesondere, aber noch lange nicht das einzige, aber Night on Earth. Sagt ihr das was?
Ja.
Das ist sozusagen Taxifahrten around the world. Ja, der Film besteht aus 5 Taxifahrten, eine in Los Angeles. Und er geht dann sozusagen immer weiter nach Osten. Mhm. Eine in New York. Eine in Paris. Eine in Rom. Und eine in Helsinki. Und es sind immer Nachtfahrten von Taxifahrern, die alle unterschiedlicher nicht sein könnten, mit einem großartigen Cast. Ja, also es geht mit Winona Ryder los in Los Angeles.
Armin Müller-Stahl.
Armin Müller-Stahl.
Giancarlo Esposito.
Und vor allem natürlich Roberto Benigni in einer seiner besten Rollen überhaupt als Taxifahrer in Rom. Und der Film ist ja toll und das wären so meine Empfehlungen. Wenn du sonst niemanden findest, der die Filme gesehen hat, dann
ja,
kann ich auch gerne nochmal erklären.
Wir melden uns.
Aber bei Jim Jarmusch müsste man sich sozusagen einfach auf Jim Jarmusch auch mal konzentrieren.
Ich sehe Night on Earth.
Night on Earth ist grandios. Sowas Unterhaltsames. Ja.
Dann komme ich jetzt zum Schluss und überlasse dir dann noch dem Gast die letzten Worte. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und dann hoffentlich auch fürs Gucken des Films, damit ihr den Podcast besser folgen könnt.
Ja.
Und dem Schwärmen von Tim. Und da lasst doch mal im Kommentarbereich zur Episode ein paar Worte, ob ihr den Film vorher schon kanntet oder jetzt erst gesehen habt. Wie eure Meinung zu seid.
Oder ob ihr gesehen habt, nichts damit anfangen konntet und jetzt vielleicht mit so ein bisschen Annotation besser funktioniert. Weil das ist ja immer so das Ding, wenn man Sachen aus alten Zeiten hochholt. So, also mir ist es ja auch schon oft so ergangen, du guckst dir, also du schwärmst irgendwelchen Leuten von irgendwas und wie geil denn das doch gewesen ist. Und dann schaust du es dir selber nochmal an und denkst dir so, ja, okay. Times have changed, so, ja. Also, wie du vorhin meintest, so der Film ist ja gut gealtert, ne? Bei Brasil, ja, ist das wahrscheinlich so. Der funktioniert eigentlich heute auch immer noch, so. Zumal ja auch so all diese ganzen dort beschriebenen Prozesse so auch noch nicht aus der Welt sind und uns nicht fern sind, sondern irgendwie immer noch latent drohen, beziehungsweise an verschiedenen Stellen auf dieser Welt und teilweise vielleicht auch hier in der einen oder anderen Form immer wieder noch sichtbar sind. Andere Sachen wiederum erfüllen das nicht so recht. Und man muss halt auch immer wieder selber schauen, so okay, ist das eigentlich auch noch irgendwas, was man empfehlen kann? So, und das ist immer ein schwieriges Abwägen. Und deswegen wird man selber natürlich auch so ein bisschen getestet. Ne? Ich habe zum Beispiel immer extreme Schwierigkeiten, Leute für den Humor von Loriot noch irgendwie zu erwärmen. Also ich treffe einfach viele Leute, die mit Loriot einfach nichts anfangen können, weil sein Humor halt auch zeitkontextsensitiv war. Man muss da sozusagen auch die 70er Jahre mal mitgeatmet haben, ein bisschen, um zu verstehen, wie bahnbrechend komisch das war. Wie unfassbar entlarvend das war für die Zeit. Aber wenn du heute einen ganz anderen Takt hast, auch ein anderes Feeling für Geschwindigkeit hast, auch so Meisterwerke wie Blade Runner, da kamen dann so Kommentare wie ganz schön langsam der Film. Ja. Wo ich mir nur denke, so Leute, that's the point irgendwie. So, man muss da aufgehen irgendwie, man muss ja, und offensichtlich hat das die Gesellschaft derzeit etwas verlernt, so eine Entschleunigung wahrzunehmen. Insofern, jetzt spulen wir wieder mal ganz zurück an Anfang, ne, Corona-Krise und so weiter, permanentes Weihnachten, alle zu Hause, kein Verkehr, ja, klar, Angst im Raum auf der anderen Seite, aber auch so diese Erfahrung mit, alle haben auf einmal Zeit. Versuchst du, irgendwelche Termine zu machen, alle haben auf einmal Zeit, alle haben nichts vor, keiner hat was zu tun. Ja, okay, ein paar Leute haben noch was zu tun, ja, aber viele haben auf einmal, man geht nicht mehr aus, man ist nicht mehr verabredet, man geht nicht zu einer Veranstaltung, man ist nicht auf einer Messe, man ist nicht auf einer Konferenz. Man hat halt einfach nur noch den Job, wenn man den überhaupt machen kann, und auch den von zu Hause in vielen Fällen. Und das wird was machen mit uns. Und ich glaube, wir wissen alle noch nicht, was es mit uns machen wird. Es wird ein paar negative Auswirkungen haben, es wird ein paar sehr positive Auswirkungen haben, aber es wird vielleicht auch so eine gewisse Entschleunigung auch. Also wenn ich mir was wünschen könnte, was das für eine Wirkung haben sollte, ist auch ein bisschen so diese Wiederentdeckung der Langsamkeit. So ist auch ein guter Film. Und dass man dieses Langsame, diese stehengebliebene Zeit auch zu schätzen weiß, und dass man sich nicht permanent im YouTube Staccato irgendwie eintakten lassen muss, so, und dass diese Hektik auch ein bisschen eine Krankheit ist. Da nehme ich mich auch selber gar nicht raus, man bin da ja auch rein gewachsen, und sag euch nicht irgendwie, alles ist scheiße, was die Zeit mitgebracht hat. Die Zeiten ändern sich einfach, sie haben sich geändert. Wir haben andere Kanäle, wir haben ganz andere, ja, eine ganz andere Taktung, mit der wir Dinge wahrnehmen. Auch diese Parallelität von allem. Twitter hier, Timeline da und so. Okay, gut, das Element fällt jetzt vielleicht nicht unbedingt weg. Das wird sich vielleicht sogar noch in gewisser Hinsicht verstärken. Trotzdem, so eine Entschleunigung ist gut. Und in den 80er Jahren und eben auch so diese Zeit, wo Brasil drin ist, auch wenn Brasil selber eigentlich jetzt gar nicht so langsam getaktet ist, da geht's ja teilweise wild zur Sache. Aber es sind einfach Sachen, an die man sich auch mal bewusst gewöhnen sollte und sich das anschauen sollte. Kann man sich eben auch so ein paar epische Werke und Highlights der alten Filmkultur anschauen. So, da ist viel zu holen.
Ja, ja, ich fand letztes Jahr Once Upon a Time in Hollywood gar nicht so schlecht, mit den teilweise sehr langen Einstellungen, wo man einfach nur sieht, wie sie die Straße entlang fahren, oder ja, einfach die Kamera sehr lange auf etwas ruht, und ich fand das schön. Also das, was viele kritisiert haben, irgendwie diese langen Szenen, das fand ich irgendwie, war was anderes, sehr, sehr entspannt irgendwie.
Kennst du denn, ich weiß, der Film, das ist jetzt nicht unbedingt das Format, wo man jetzt über 1000 Filme reden sollte, so, aber was in dem Zusammenhang auch noch gut einfällt, Koyaanisqatsi?
Nee, aber das sagt mir auch irgendwas.
Das ist, sagen wir mal, der Film überhaupt zur Heilung von Überbeschleunigung. Wie hieß nochmal gleich der Koyanis Katsi, der Regisseur hieß Godfrey Reggio. Und also Koyanis Katsi, K-O-Y-A-A-N-I-S Q-A-T-S-I. und es ist ein Film ohne Handlung, ein Film ohne Schauspieler, ein Film, der nichts anderes tut, als Szenen unserer Welt zu zeigen. Hintereinander. Und er fängt sehr langsam an. Du siehst den Grand Canyon, Landschaften, Natur, langsame Musik, großartige Musik, ein Meisterwerk von Philip Glass. Und alles ist so total entspannt. Und der Film nimmt dann so ganz langsam Speed auf und du merkst, wie aus den Landschaften Kulturlandschaften werden. Auf einmal siehst du Felder, alles ist irgendwie auf einmal strukturiert und kriegst irgendwie langsam die industriellen Komplexe mit rein, große Gebäude und du näherst dich immer mehr der Stadt. Und umso mehr du dich der Stadt und den Metropolen näherst, umso schneller wird die Musik, umso schneller werden die Bilder, umso schneller werden die Cuts. Alles wird total hektisch. Irgendwann hast du nur noch Rolltreppen im Zeitraffer und ballerst wirklich so mit Hochgeschwindigkeit so mitten in unsere völlig überdrehte Zeit rein und die Musik überschlägt sich und die Bilder überschlagen sich. Und ja, das ist, glaube ich, ein Film, den man sich mal angucken sollte, wenn man das Gefühl hat, man ist ein bisschen überschleunigt, weil danach ist man dann auch völlig völlig geschallt und denkt sich nur so, oh, ich will meine Ruhe haben. Meisterwerk. Die 80er, da war einiges zu holen.
Ja. Ja, dann
gut.
Werfe ich noch vorhin schon erwähnt kurz rein die Kurzserie Tschernobyl, die letztes Jahr auf HBO bzw. Sky lief, die ja begleitende Dokumentation ist, kann man sagen, ja, und das nochmal so ein bisschen aufarbeitet und viele Fakten auch nochmal hervorholt, die den meisten wahrscheinlich so gar nicht bekannt waren und ja, nochmal so zeigt wieder, was da eigentlich passiert ist. Mhm. Dann, ja, bedanke ich mich für deine Zeit und wünsche noch ja einen schönen Abend, Tag, gute Nacht, was auch immer. Bleibt schön gesund.
Auf jeden Fall. Okay. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.